Dialog Gesundheit. Ein Podcast von Lohmann Media TV.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. In dieser Folge geht es um Risikomanagement. Zu Gast Eckehard Jamm. Er ist Autor, Speaker, Pilot und Experte für Fehlermanagement und Fehlerkultur. Herr Jamm, Sie sind renommierter Sicherheits- und Krisenmanager sowie aktiver Flugkapitän und haben Krisenmanagementverfahren und Systeme für viele Fluggesellschaften entwickelt. Warum ist die Luftfahrt in der Fehlerkultur um so einiges weiter als die Gesundheitswirtschaft?
Die Luftfahrt blickt auf viele, viele Jahrzehnte vieler Fehler zurück. Das fing ja damals schon an, als vor über 100 Jahren die ersten Flugzeuge geflogen sind in der Luftbahn und etliche Unglücke passiert sind. Und daraus hat man aus jedem einzelnen Unglück, jedem einzelnen Vorfall, hat man seine Lehren gezogen und ist über die Jahrzehnte hin immer besser geworden. Sonst wäre auch eine Industrialisierung des Luftverkehrs gar nicht möglich gewesen, wäre gar nicht denkbar gewesen, wenn man nicht den Kunden deutlich gemacht hätte und auch zeigen könnte, Luftfahrt ist sicher, ist das bei weitem sicherste Transportmittel, was es überhaupt gibt. Man muss aber dazu sagen, jede Vorschrift, jedes Verfahren, was wir in der Luftfahrt haben, ist leider Gottes mit Blut geschrieben. Das heißt, zu jedem Verfahren, was wir haben, jedes Trainingsprogramm, was wir in der Luftfahrt haben, hat seinen Grund, hat auch seinen Hintergrund. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die Unfälle sehr genau angucken. Wir haben es jetzt ja gerade jüngst nochmal erlebt mit den Boeing-Abstürzen. Und da kann ich heute nur sagen, es wurde so viel kontrolliert und so viel nachgeprüft. Heute bin ich zutiefst davon überzeugt, das beste, kontrollierteste Flugzeug, was man noch momentan besteigen könnte, die 737 MAX. Und freue mich darauf, damit auch fliegen zu können und zu dürfen. Das hat also durchaus seinen Hintergrund auch historisch betrachtet. In der Fehlerkultur, muss man auch ganz klar sagen, ist die Luftfahrt ebenfalls sehr, sehr weit, weil wir mittlerweile schon seit über 20 Jahren ein Training haben, was dafür sorgen soll, dass wir als Team im Flugzeug so gut zusammenarbeiten, dass sich keiner im Team scheut, auch mal den Mund aufzumachen und mal Fehler offen anzusprechen und zu sagen, Herr Jamm, ich glaube, Sie haben dort einen Fehler gemacht. Ich habe da etwas beobachtet. Und das liegt an mir dann als Kapitän, morgens beim Briefing zu sagen, ihr seid mir alle wichtig und ich brauche von jedem euren Input, damit wir den Flug sicher von A nach B durchführen können. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr gut sogar. Und da sehe ich auch, dass es ganz viele Initiativen in der Medizin gibt. Es wird immer besser. Aber ich glaube auch, dass wir dort immer noch einiges an Potenzial haben.
Ich wollte gleich zu den Akteuren kommen. Das war ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, dass man inzwischen auch sehr, sehr offen mit Fehlern umgeht, insbesondere natürlich auch im Cockpit. Sie unterstützen seit einiger Zeit Kliniken bei der Entwicklung und Einführung von Sicherheitssystemen wie etwa CIRS. Was sind dann Ihre bisherigen Erfahrungen? Also komme ich einmal auf die reine Technik, aber auch auf die Akteure, die Sie ja schon eigentlich angesprochen hatten. Sie als Crew im Cockpit reagiert relativ offen auf Fehler inzwischen. Wie sind da Ihre Erfahrungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft?
Ja, Fehlerkultur steht und fällt tatsächlich mit den handelnden Akteuren. Das fängt ganz oben an. Ist es gewollt, dass man eine Fehlerkultur in einem Krankenhaus wirklich etabliert, muss es von oben auch gewollt sein und auch vorgelebt werden. Dann funktioniert das. Die bisherigen CIRS-Systeme, die ich soweit kennengelernt habe, auch von verschiedenen Systemen, öffentliche Systeme, wo man reingucken kann, die haben alle einen entscheidenden Nachteil. Den mangelt es in der Regel, ausreichend Informationen zu bekommen, um eine saubere Fehlerkettenanalyse durchzuführen. Und sollte ja klar sein, dass der Fehler immer am Ende einer Fehlerkette liegt. Und deswegen ist es so wichtig, den Fehler 1 zu finden. Und die Tools dafür sind in der Regel gar nicht vorhanden. Die sind so kaum vorhanden und kaum möglich, dort eine saubere Analyse durchzuführen. Deswegen sieht man das auch immer wieder, wenn man dann solche CIRS-Berichte und CIRS-Meldungen liest, dann heißt es ja, wir haben nicht ausreichende Informationen und Hintergründe gehabt. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Wenn ich das mit den Krankenhäusern mache, dann sage ich denen ganz klar, ihr braucht eine Vertrauensperson. Das CIRS soll zwar anonym sein, aber wenn man eine Vertrauensperson, eine neutrale Person dazwischen hat, quasi wie eine Art Beichtvater, dann funktioniert das auch. Und dann können Sie zwei Dinge erreichen, die mit keinem anderen System erreichbar sind. Zum einen fühlt sich das für den Mitarbeiter ganz sehr, sehr gut an. Jemand, der einen Fehler macht, das macht er ja nicht absichtlich, nicht freiwillig und sagt so, oh Gott, sondern meistens ist man völlig verzweifelt und frustriert, dass das passiert ist und möchte am liebsten mit niemandem drüber sprechen und sagt, Hauptsache, es hat keiner mitgekriegt. Wenn Sie dann aber eine Vertrauensperson haben, eine Beichtvaterfunktion, an die man Sie wenden kann, dann kann man auch lastlos werden. Die sind richtig dankbar, die Menschen und die Mitarbeiter und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Krankenhaus, die sind dankbar und froh und glücklich, jemanden zu haben, der nicht über sie urteilt, sondern einfach nur mal loslassen zu können und sagen zu können, ach, was bin ich froh, dass ich mit dir reden kann. Und jetzt ist das Tolle dabei, dass Sie nicht nur dem Mitarbeiter selber helfen, sondern dass Sie mit dieser Vertrauensperson sogar die Möglichkeit haben, viel tiefer in das Thema einzusteigen, um zu verstehen, was da eigentlich die Umstände waren. Was waren die Begleitumstände, die dazu geführt haben, dass dieser Fehler passiert ist? Ein einfaches Beispiel dafür ist, was ich häufig erlebe, ist das Thema Medikamentenverwechslung. Und wenn ich so das erste Mal mit dem Krankenhaus dann spreche, dann heißt es dann ja, oder dann frage ich dir auch, und was habt ihr dann gemacht? Ja, dann heißt es ja, wir haben mit der Krankenschwester gesprochen. Da muss ich immer schmunzeln, weil ich sage, naja, das ist ja schön und gut. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass die arme Krankenschwester einfach die Augen verschlossen hat und zugemacht hat oder gesagt hat, wovon haben wir noch zu viel, was muss jetzt weg? Das hat sie ja nicht absichtlich gemacht. Deswegen bringt es so relativ herzlich wenig, überhaupt mit der Krankenschwester darüber zu sprechen. Sie will das ja gar nicht. Sie wollte das nicht machen. Wenn man jetzt aber hergeht und sagt, okay, woran hat es wirklich gelegen? Was waren die Umstände? Man kommt mit den Mitarbeitern ins Gespräch und siehe da, man stellt dann fest, sie hat sehr wohl die richtige Verpackung genommen. Aber da war der falsche Blister in der Verpackung. Und jetzt erst wird das Drama wirklich klar, wird auch offensichtlich. Und die Annahme, einfach zu sagen, dass jemand eventuell vorher den falschen Blister in die richtige Verpackung getan hat, ist ja noch längst nicht bewiesen. Vielleicht haben Sie ein viel größeres Problem, weil Sie sagen, mein Gott, wie viele von diesen Medikamenten haben wir noch im Krankenhaus rumliegen, ohne dass wir das erkannt haben, ohne dass wir das sehen. Und spätestens beim dritten, vierten Patienten, der das falsche Medikament bekommen hat, wird man hellhörig. Nur dann ist es zu spät, das kann man vermeiden. Wenn man sich die Mühe macht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und dann den Fehler einzufinden. Und deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung, wie unglaublich wertvoll und wichtig so eine Vertrauensperson ist.
Sie hatten ja die idealen Tools eines Risikomanagements schon angesprochen. Ich habe gerade bei Ihnen rausgehört, Sie stellen auch sehr stark auf Prozesse ab. Das heißt also, Sie gucken nicht nur auf einzelne Dinge, sondern schauen sich, wie Sie es eben beschrieben haben, den gesamten Prozess an. Wo sind denn aus Ihrer Sicht Hindernisse und Schranken? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie immer mit offenen Armen aufgenommen werden, wenn es an die Prozesse geht.
Ja, das ist ja wohl richtig. Aber wenn man in der Lage ist, den Kliniken auch zeigen zu können, wo die Riesenpotenziale sind, die sie dann auch schöpfen können und nutzen können, weil da hilft es unglaublich, ein gut funktionierendes CIRS-System zu haben, um mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, um die Fehler aufzudecken. Und die Prozesse sind essentiell dabei, um die Verfahren im Unternehmen, in der Klinik zu standardisieren. Also ich bin es als Pilot, ich kenne das gar nicht anders, als dass wir von A bis Z für alles standardisierte Prozesse haben. Wir nennen das SOP, Standard Operating Practices oder Procedures. Und das ist für mich gang und gäbe, selbst wenn jeder Flug, jeder Tag unterschiedlich ist, sind die Verfahren trotzdem standardisiert. Jeder Handgriff, den ich mache, der ist einheitlich und der den Kollege macht, der Co-Pilot beispielsweise, die sind ebenfalls standardisiert. Die Kommandos sind standardisiert, die Checklisten. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin dankbar, dass wir zu zweit im Cockpit sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil mir passieren auch jeden Tag immer wieder Fehler, Dinge, die ich vergesse, die ich übersehe, aus der Routine heraus. Dann habe ich den Kollegen, aber ich habe zusätzlich Checklisten, die wir jeden Tag bei jedem Flug jedes Mal anwenden, ohne eine einzelne Ausnahme. Und das kenne ich ja auch aus den Krankenhäusern, die haben diese sogenannten Safety Surgical Checklists und bin doch immer mal wieder überrascht, obwohl die Verfahren vorhanden sind, dass sie nicht angewendet werden. Und ich sage denen, Mensch Leute, nutzt diese Verfahren, die sind ja nicht dazu da, um euch zu ärgern, sondern die sind dazu da, um euch zu schützen. Dafür sind die da, dafür sind die gemacht. Das ist ja keine böse Absicht, sondern absolut notwendig und wichtig für ein Krankenhaus, um die Patientensicherheit weiter zu fördern, um sicher zu sein. Um standardisierte und ohne standardisierte Verfahren könnte ich mir das persönlich gar nicht vorstellen.
Wo würden Sie denn den Grund sehen? Ich bohre noch mal ein bisschen weiter, dass in vielen OPs beispielsweise diese bereits vorhandenen Checklisten nicht so zum Einsatz kommen, wie man sich das wünschen würde oder wie bei Ihnen in der Luftfahrt.
Ja, ich meine, die Historie haben wir ja, hat sich in der Luftfahrt ebenfalls auch gezeigt. So zum Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg war das auch in der Luftfahrt, ich sag mal, noch spärlich gesät mit diesen Verfahren. Die haben sich dann im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Und früher war es so, der Kapitän entscheidet, der weiß Bescheid und er macht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es auch in Krankenhäusern immer noch so ist, dass die Ärzte dann mal meinen, ja, ich habe das damals so gelernt und für mich funktioniert es jetzt am besten. Ich sehe da gar keine Notwendigkeit, jetzt irgendwas zu ändern. Und das ist die Schwierigkeit dabei, dass sie sagen, wenn jeder Arzt so seinen eigenen Standard setzt, seine eigenen Ideen und Vorstellungen hat, wie wollen sie das denn standardisieren? Das heißt, diese Fehlerkultur, warum das so notwendig und wichtig ist, das muss erstmal in die Köpfe rein, das muss sich erstmal etablieren in der Klinik.
Jetzt schauen wir nochmal vielleicht 3 bis 5 Jahre weiter. Was meinen Sie, wo stehen wir denn da im Gesundheitsbereich, mit Blick auf das Risikomanagement und auch mit Blick auf die ja heute sehr viel angesprochene Fehlerkultur?
Ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass das Potenzial und die Möglichkeiten, die man hat, auch wirklich genutzt werden. Das CIRS wurde ja schon vor vielen Jahren hier in Deutschland verbindlich eingeführt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist, weil man sagt, da haben wir was, da gibt es eine gewisse Zulage von den Krankenkassen, aber mehr ist es dann auch nicht. Weil man das Potenzial, was da drin steckt, einfach nicht schöpfen kann, weil die Tools fehlen. Wenn man das machen würde, dann könnten Sie mit einem vernünftigen Risikomanagement, das heißt bei jeder CIRS-Meldung überhaupt erstmal eine Risikoabschätzung vorzunehmen, dann Prioritäten zu setzen, dann die Maßnahmen abzuleiten. Da steckt ganz viel dahinter und da könnten die Krankenhäuser extrem viel daraus ableiten. Ich glaube, wenn ich jetzt 3 oder 5 Jahre in die Zukunft blicke, ohne dem wird es in Zukunft gar nicht gehen. Wir werden jetzt gerade nach der Pandemie ganz erhebliche Veränderungen im Krankenhauswesen, in der Medizinlandschaft erleben. Und ohne ein standardisiertes Verfahren, ohne, ich nenne es jetzt einfach mal, Standard Operating Procedures, mit einem vernünftigen Risikomanagement dahinter, wird es gar nicht funktionieren. Das Potenzial liegt aber in den Krankenhäusern. Sie brauchen gar nicht wahnsinnig viel Geld. Der Aufwand ist überschaubar. Und wenn Sie dann in der Lage sind, tatsächlich, wie wir das jetzt auch nachweislich schon seit vielen Jahren mit den Krankenhäusern, mit denen ich arbeite, bewiesen haben, dass Sie eine Fehlermelderate haben von durchschnittlich 25-30% pro Jahr, also bezogen jetzt auf die Mitarbeiter, dass 30% aller Mitarbeiter, rein statistisch betrachtet jetzt, jedes Jahr eine Meldung abgeben. Das ist phänomenal. Das ist absolut grandios. Das schaffen die wenigsten Krankenhäuser. Und wenn Sie das schöpfen, dann werden Sie als Krankenhaus auch ganz oben an der Spitze stehen und auch eine Chance haben, überhaupt jetzt die Umwälzungen, die in den nächsten Jahren kommen werden, schaffen und erfolgreich auch schaffen zu können.
Stichwort Umwälzung. Kann die viel besprochene Digitalisierung Ihnen helfen?
Ja, natürlich. Die Digitalisierung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es darum geht, jetzt teamübergreifend zu arbeiten oder auch über die Kliniken hinaus zu arbeiten, wenn Sie jetzt mit Ärzten arbeiten, mit Praxen arbeiten, aber auch zwischen den Teams. Jetzt haben Sie dann OP, dann haben Sie die Pflege und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes Must. Das ist die absolute Notwendigkeit. Aber auch dort, wie immer, steckt der Teufel im Detail, denn auch Algorithmen und Programme und Digitalisierung sind natürlich auch fehleranfällig, weil die auch von Menschen gemacht worden sind. Und je früher Sie die Fehler auch in diesen Systemen erkennen, desto besser wird es dann nachher auch umzusetzen sein.
Ja, vielen Dank, Herr Jan. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Herr Jan steht Ihnen hier für Rückfragen bereit. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Lohmann Media TV. Peter Clausen.